die Jahrgänge 14 und jünger restlos eingezogen werden müssen, betreffen die Werften außerordentlich stark. Und es ist eine große Belastung für die Werften. Sie muss aber durchgeführt werden. Darüber besteht kein Zweifel. In meinen eigenen Unternehmungen, da ist keiner mehr im Jahrgang jünger als wie Jahrgang 14 vorhanden. Das kann ich hier mit gutem Gewissen beteuern. Und das, was hier geht, das muss auch bei den anderen Industriezweigen gehen. Aber ich fürchte, dass nun gerade von diesem Gesichtspunkt aus nach den politischen Stellen hin dann große WW-Geschreie kommen werden. Und da möchte ich Sie bitten, meine Gauleiter, dass Sie also das von vornherein gleich abwiegen. Denn irgendwie brauchen wir ja Soldaten an den Fronten, ohne die können wir den Krieg nicht führen. Und es muss hier gerade bei den Werften etwas ganz Besonderes geschehen. Ich bin mir auch darüber im Klaren, dass es natürlich Schwierigkeiten hat. Denn es ist ja teilweise so, dass wir beispielsweise auf den U-Booten, mit dem Moment, wo sie einmal zu Wasser gelassen sind, keine Ausländer mehr auf das Boot gehen lassen dürfen. Also während der ganzen Ausrüstungszeit, welche vorhanden ist, können nur deutsche Gefolgschafter auf dem Boden arbeiten. Dasselbe gilt auch für die Reparaturen, welche ja im Schiffsbetrieb einen außerordentlich großen Umfang haben, aufgrund der bekannten Havarien und Torpedierungen und so weiter. Aber wir müssen auch diese Dinge meistern. Und da hilft uns ja gerade der Sektionsbau wieder, ganz besonders, weil wir versuchen müssen, so viel Arbeiten wie irgend möglich zu machen, solange das Schiff noch auf Stapel liegt, und dann die Wasserarbeit möglichst abkürzen. Auch die Zusammensetzung des Verhältnisses Ausländer und Deutsche, die ist bei den Werften noch keineswegs befriedigend. Es sind also einzelne Werften da, die haben heute noch 65% Facharbeiter, deutsche Facharbeiter. Das wird natürlich durch die Sektionsbauweisen auch anders werden müssen. Ich führe das deswegen an, um gerade hier die Schwierigkeiten, die sich also hier in den kommenden Monaten ergeben werden, aufzuzeichnen. Das ist ungeheuer wichtig. Diese Schwierigkeiten müssen aber überwunden werden, denn sonst können wir unsere Programme nicht durchziehen. Was aber immer wieder fehlt, das sind die Führungskräfte. Denn wenn wir nun heute aus den Werften die jungen Soldaten herausziehen und dafür nun Ausländer hineinstecken, dann brauche ich eben hier insbesondere Führungskräfte, und das geht nur dadurch, dass vor allen Dingen auch die militärischen Stellen das nötige Verständnis dafür aufbringen und die bei ihnen vorhandenen Ingenieure und Bauräte und so weiter zur Verfügung stellen. Vor allen Dingen aber, was uns fehlt, das ist die sogenannte Feldwebelgarnitur. Das heißt, das sind die Meister und die Vorarbeiter. Die fehlen uns an und für sich eigentlich gerade für die Anlernung der Ausländer noch mehr als wie die Ingenieure. Ich möchte meine Ausführungen schließen mit der Bemerkung, dass wir unsere Festung Europa nicht nur verteidigen müssen, sondern wir müssen unseren Feinden wehtun. Wir müssen unseren Feinden Schlappen beibringen, und zwar in sehr starkem Ausmaße. Nur dadurch können wir meiner persönlichen Meinung nach den Krieg gewinnen. Und deswegen ist es unbedingt notwendig, dass wir unsere Kraftanstrengungen aufs Äußerste konzentrieren, auf die Luftwaffe und auf die Marine. Denn das sind diejenigen beiden Teile, welche eben in erster Linie in offensiver Weise dem Feinde hier diese Schäden beibringen können, welche ihn letzten Endes dann zu einem, welche uns letzten Endes dann zu einem Sieg verhelfen werden. Herr Littler. Meine Ausführungen schließen mit der Bemerkung, dass wir unsere Festung Europa nicht nur verteidigen müssen, sondern wir unseren Feinden wehtun. Wir müssen unseren Feinden Schlappen beibringen, und zwar in sehr starkem Ausmaße. Nur dadurch können wir meiner persönlichen Meinung nach den Krieg gewinnen. Und deswegen ist es unbedingt notwendig, dass wir unsere Kraftanstrengungen aufs Äußerste konzentrieren, auf die Luftwaffe und auf die Marine. Denn das sind diejenigen beiden Teile, welche eben in erster Linie in offensiver Weise dem Feinde hier diese Schäden beibringen können, welche ihn letzten Endes dann zu einem, welche uns letzten Endes dann zu einem Sieg verhelfen werden. Heil Hitler.
Reichsminister, Reichsleiter und Bauleiter. Bismarck sagt in seinen Erinnerungen: Bis zum Jahre 1866 trieben wir preußisch-deutsche, bis 1870 deutsch-europäische Politik, seitdem Weltpolitik. Bei der Berechnung der zukünftigen Ereignisse müssen wir auch die Vereinigten Staaten von Nordamerika ins Auge fassen, die sich zu einer jetzt von den meisten noch ungeahnten Gefahr auf wirtschaftlichem Gebiet entwickeln werden. Und vielleicht auch noch auf anderem. Das eine wird sich vom anderen nicht mehr trennen lassen. Der Krieg der Zukunft ist der wirtschaftliche Krieg, der Kampf ums Dasein im Großen. Heute, mitten in diesem Kampf, in dem die überraschend schnell aufgebaute amerikanische Kriegsindustrie so stark ins Gewicht fällt, bestätigt sich die Weitsichtigkeit in der Beurteilung der Entwicklungsmöglichkeiten dieses Kontinents. In den Jahren 1939 und 1940 war die politische Strömung in USA, man muss sich dies vor Augen halten, der industriellen Mobilisierung weit vorausgeeilt. Bei Ausbruch des Krieges in Europa bestand noch keine eigentliche Rüstungsindustrie in den Vereinigten Staaten, wohl gab es sehr bedeutende staatliche Arsenale, Regierungswerften und einige Flugzeugfabriken. Und außerdem hatte das Kriegsministerium einen Industriemobilisierungsplan ausgearbeitet. Das war aber im Wesentlichen auch alles. Erst die von England und Frankreich nach den Vereinigten Staaten gelegten Rüstungsaufträge gaben den großen amerikanischen Industrieunternehmen den Anstoß, sich mit der Kriegsgerätfertigung zu befassen, und zwar zunächst aus rein privatwirtschaftlichen Motiven. Deutschlands Rüstungsvorsprung war gewaltig. Man stand daher drüben vor der Situation, kurzfristig eine Rüstungsindustrie aus dem Boden stampfen zu müssen. Sollte die direkte oder indirekte Beteiligung der Vereinigten Staaten an diesem Krieg wirklich ins Gewicht fallen? Den deutschen Erfahrungen auf waffentechnischem und kriegswirtschaftlichem Gebiet, dem großen, schon rein zeitlichen Vorsprung Deutschlands, hatten die Vereinigten Staaten als Grundstock für den Aufbau einer Rüstungsindustrie im Wesentlichen nur ihren Reichtum an Rohmaterialien, ihr großes Arbeitskräftereservoir und die sich hauptsächlich aus der Automobilindustrie herleitenden Erfahrungen mit den rationellsten Fertigungsmethoden entgegenzusetzen. Aber es konnte mit unverbrauchten Kräften von Grund an neu aufgebaut werden. Anstoß, Gerätfertigung zu befassen, und zwar zunächst aus rein privatwirtschaftlichen Motiven. Deutschlands Rüstungsvorsprung war gewaltig. Man stand daher drüben vor der Situation, kurzfristig eine Rüstungsindustrie aus dem Boden stampfen zu müssen. Sollte die direkte oder indirekte Beteiligung der Vereinigten Staaten an diesem Krieg wirklich ins Gewicht fallen? Den deutschen Erfahrungen auf waffentechnischem und kriegswirtschaftlichem Gebiet, dem großen, schon rein zeitlichen Vorsprung Deutschlands, hatten die Vereinigten Staaten als Grundstock für den Aufbau einer Rüstungsindustrie im Wesentlichen nur ihren Reichtum an Rohmaterialien, ihr großes Arbeitskräftereservoir und die sich hauptsächlich aus der Automobilindustrie herleitenden Erfahrungen mit den rationellsten Fertigungsmethoden entgegenzusetzen. Aber es konnte mit unverbrauchten Kräften von Grund an neu aufgebaut werden. Dies war entscheidend. Von Anfang an wurde die Planung auf Großserienfertigung abgestellt. Und hier liegt der Unterschied in der Ausgangsstellung für die Aufrüstung in Deutschland und in USA. Wir mussten uns zwangsläufig erst von Reihen auf Großserienfertigung umstellen, während Amerika seine neu aufgebaute Rüstungsindustrie gleich auf Großserie einrichten konnte. Dabei sind sich die Amerikaner der Bedeutung der Fertigungsmethoden klar bewusst. Sie leiten aus den eigenen Industrieerfahrungen ab, dass die Umstellung unserer Industrie mehr Zeit, Kosten und Kopfzerbrechen machen muss, als der Neuaufbau der ihrigen. Hierauf bauten sich ihre Berechnungen auf. Vielleicht kann ich die Situation mit einem Bild veranschaulichen. Zwei Konkurrenten stehen im Kampf um eine Strecke, deren Ausdehnung unbekannt ist. Der eine hat, angenommen mit einem Automobil, durch einen früheren Start einen solchen Vorsprung, dass der andere ihn mit einem anderen Automobil nicht mehr einzuholen vermag und sich daher selbst auf Kosten weiteren Zeitverlustes entschließt, ein schnelleres Fortbewegungsmittel, sagen wir ein Flugzeug, zu bauen. Damit muss auch der zuerst Gestartete sich auf ein schnelleres Fortbewegungsmittel entschließt, ein schnelleres Fortbewegungsmittel, sagen wir ein Flugzeug, zu bauen. Damit muss auch der zuerst Gestartete sich auf ein schnelleres Fortbewegen, seine Chancen werden, um die Spitze zu halten, so geringer, je länger er noch an dem langsameren Fortbewegungsmittel festhält, wird nicht zuvor das unbekannte Ziel erreicht. Die während des Baus des Flugzeugs als noch von dem Automobil zurückgelegte Strecke steht dabei in keinem Verhältnis zur späteren Streckenleistung des Flugzeugs. Natürlich brachte die Inangriffnahme des Rüstungsprogramms in den Vereinigten Staaten die gleichen Kinderkrankheiten wie in anderen Ländern. Unzählige Organisationen und Ausschüsse wurden ins Leben gerufen, planten jede für sich ohne abgegrenzte Zuständigkeiten, wurden aufgelöst und womöglich durch zwei neue ersetzt. Ein Dringlichkeitssystem für Rüstungsaufträge wurde generell eingeführt, aber nur eine wahre Flut von Aufträgen mit höchster Dringlichkeit war zunächst das Ergebnis. Anstatt zusammenzuarbeiten, konkurrierten die einzelnen Wehrmachtsteile untereinander und sahen es als einen ernsten Prestigeverlust an, wenn den eigenen Aufträgen solche anderer Waffengattungen vorgezogen wurden. Wer etwas auf sich hielt, vergab nur Aufträge mit der höchsten Dringlichkeitsstufe. Beinahe wöchentlich wurde die Dringlichkeitsrangfolge für die verschiedenen Waffenprogramme und wichtigsten Rüstungsvorhaben geändert. Kurz, alles war im höchsten Grade labil. Sehr bald jedoch wurde eine Notwendigkeit erkannt, sich nicht zu Prestigeverlust an, wenn den eigenen Aufträgen solche anderer Waffengattungen vorgezogen wurden. Wer etwas auf sich hielt, vergab nur Aufträge mit der höchsten Dringlichkeitsstufe. Beinahe wöchentlich. Wer etwas auf sich hielt, vergab nur Aufträge mit der höchsten Dringlichkeitsstufe. Beinahe wöchentlich wurde die Dringlichkeitsrangfolge für die verschiedenen Waffenprogramme und wichtigsten Rüstungsvorhaben geändert. Kurz, alles war im höchsten Grade labil. Sehr bald jedoch wurde eine Notwendigkeit erkannt, sich nicht sofort mit den unzähligen, von allen Seiten gestellten Forderungen zu verzetteln, sondern zunächst einmal die Voraussetzungen für eine großzügig geplante Produktion zu schaffen. Und an dieser großen Linie wurde festgehalten. Von Anfang an wurde der Bedeutung moderner Produktionsmittel für den Aufbau der Rüstung durch eine außergewöhnliche Förderung der amerikanischen Werkzeugmaschinenindustrie von staatlicher Seite Rechnung getragen. Eigenen Aufträgen solche anderer Waffengattungen vorgezogen wurden. Wer etwas auf sich hielt, vergab nur Aufträge mit der höchsten Dringlichkeitsstufe. Beinahe wöchentlich wurde die Dringlichkeitsrangfolge für die verschiedenen Waffenprogramme und wichtigsten Rüstungsvorhaben geändert. Kurz, alles war im höchsten Grade labil. Sehr bald jedoch wurde eine Notwendigkeit erkannt, sich nicht sofort mit den unzähligen, von allen Seiten gestellten Forderungen zu verzetteln, sondern zunächst einmal die Voraussetzungen für eine großzügig geplante Produktion zu schaffen. Und an dieser großen Linie wurde festgehalten. Von Anfang an wurde der Bedeutung moderner Produktionsmittel für den Aufbau der Rüstung durch eine außergewöhnliche Förderung der amerikanischen Werkzeugmaschinenindustrie von staatlicher Seite Rechnung getragen. Eine Gegenüberstellung der deutschen und amerikanischen Werkzeugmaschinenproduktion beleuchtet die rapide Entwicklung in den vergangenen Jahren. Die amerikanische Produktion belief sich 1939 auf 452 Millionen Reichsmark gegenüber 809 Millionen Reichsmark in Deutschland. Im Jahre 1942 dagegen auf 2,1 Milliarden gegenüber 1,07 Milliarden Reichsmark in Deutschland einschließlich der besetzten Gebiete. Mit anderen Worten, Die deutsche Produktion war 1939 dank der rechtzeitig getroffenen Maßnahmen größer als die Amerikas, Englands und Frankreichs zusammen. 1942 aber machte die amerikanische Ausbringung bereits fast das Doppelte der unsrigen aus. Da für die aufgestellten Rüstungsprogramme die Einschaltung bzw. Umstellung der vorhandenen Industrien auch nicht annähernd genügte, wurde abgesehen von großzügigen Krediten für den Ausbau der Privatindustrie eine staatliche Gesellschaft ins Leben gerufen, die bis Ende März dieses Jahres schon 1478 neue Werke, darunter allein 51 Flugzeugfabriken und 344 Zuliefererbetriebe für die Luftfahrtindustrie auf Staatskosten neu erstellen ließ. Hand in Hand mit dem Ausbau der Rüstungsproduktion wurde von Anfang an auch die Rohstofferzeugung entsprechend ausgeweitet und die Überbrückung bestehender Engpässe planmäßig in Angriff genommen. Dabei verfügten die Vereinigten Staaten mit einer Jahresproduktion von über 80 Millionen Tonnen schon beim Anlauf ihrer Rüstung über die größte Stahlindustrie der Welt. Die Buntmetallversorgung für die wichtigsten Rüstungsprogramme konnte verhältnismäßig reibungslos sichergestellt werden, da bei einer Reihe wichtiger Metalle aus dem Vollen geschöpft werden konnte, sodass sich gefährliche Engpässe durch Einsparungs- oder Umstellungsmaßnahmen vermeiden ließen. In der eigentlichen Rüstungsindustrie waren Ende 1942 11,3 Millionen Menschen beschäftigt. Diese Zahl wird sich bis Ende 1943 voraussichtlich auf 16,8 Millionen erhöhen. Auf viel breiterer Basis als bei uns wird in den Vereinigten Staaten in mehreren Schichten gearbeitet. Frauen werden in zunehmendem Maße eingesetzt, jedoch noch nicht in dem Umfang wie in Deutschland und vor allem in England. Der Mangel an Arbeitskräften ist auch in Amerika akut. Doch ist das Problem weniger Quantität als Qualität. Durch einen ungewöhnlich starken Einsatz von vollautomatischen Bearbeitungsmaschinen und mechanischen Betriebsmitteln hat man hier einen gewissen Ausgleich herbeiführen können. Außerdem verfügt Amerika arbeitseinsatzmäßig ohne Zweifel noch über ein erhebliches Kräftereservoir, denn im April dieses Jahres war das Verhältnis von Rüstungs- zu ziviler Produktion immer noch 2:1 und eine generelle Arbeitspflicht ist bis heute noch nicht eingeführt. Auf wie weit erhöhen? Auf viel breiterer Basis als bei uns wird in den Vereinigten Staaten in mehreren Schichten gearbeitet. Frauen werden in zunehmendem Maße eingesetzt, jedoch noch nicht in dem Umfang wie in Deutschland und vor allem in England. Der Mangel an Arbeitskräften ist auch in Amerika akut. Doch ist das Problem weniger Quantität als Qualität. Durch einen ungewöhnlich starken Einsatz von vollautomatischen Bearbeitungsmaschinen und mechanischen Betriebsmitteln hat man hier einen gewissen Ausgleich herbeiführen können. Außerdem verfügt Amerika arbeitseinsatzmäßig ohne Zweifel noch über ein erhebliches Kräftereservoir, denn im April dieses Jahres war das Verhältnis von Rüstungs- zu ziviler Produktion immer noch 2:1 und eine generelle Arbeitspflicht ist bis heute noch nicht eingeführt. Auf wie weite Sicht hinaus in Amerika geplant wird, zeigt die Bedeutung, die man dem akademischen Nachwuchs im Kriege beimisst. Der größte Teil der Universitäten, Hochschulen und Colleges haben abgesehen von den direkten kriegswichtigen Fachrichtungen ihre Lehrtätigkeit auf Spezialausbildungskurse für Heer, Marine und Luftwaffe und für die Rüstungsindustrie abgestellt. Allein das Heer wird nach einem neuen Programm von Anfang dieses Jahres 150.000 Wehrmachtangehörige zum Studium abkommandieren. Es versteht sich von selbst, dass besonderes Gewicht auf die Ausbildung des Ingenieurnachwuchses für die technischen Waffen gelegt wird. Schon im Jahre 1942 absolvierten in den Vereinigten Staaten insgesamt 1.400 Studenten der Fachrichtung Luftfahrt die technischen Hochschulen, gegenüber zum Beispiel nur 111 in Großbritannien. In Erkenntnis der außergewöhnlichen Bedeutung der Forschung im Krieg hat man in den USA parallel zur Schaffung des Rüstungspotenzials die Forschungsinstitute und Laboratorien weitgehend ausgebaut und speziell für das Gebiet der Luftfahrt in großzügigster Weise neue Versuchsanstalten angelegt. Durch gute personelle Besetzung der Institute und Arbeiten in zwei und mitunter drei Schicht durchgehenden Schichten werden Untersuchungen in einer für europäische Verhältnisse erstaunlich kurzen Zeit abgeschlossen. Der enge und lebendige Kontakt zwischen Industrie und Forschung ist besonders bemerkenswert. Ein reichliches Jahr lang hatten wir nicht viel mehr als großartige Ankündigungen über die kommende Rüstung aus Amerika gehört. Und es war verständlich, dass wir, die wir schon über eine große Rüstungsindustrie verfügten und um die Schwierigkeiten wussten, skeptisch waren. Inzwischen aber ist Erstaunliches geleistet worden, um nur einige Zahlen herauszugreifen. Die amerikanische Luftfahrtindustrie beschäftigte 1939 50.000, 1941 rund 500.000 und Anfang dieses Jahres etwa 1,5 Millionen Arbeiter. Diese Zahl wird sich bis Ende dieses Jahres auf 2,5 Millionen erhöhen. Die Ausbringung an Frontflugzeugen stieg von etwa 3.000 im Jahr 1940 auf mindestens 40.000 in diesem Jahr. Die Handelsschiffbauten umfassten 1941 750.000 Tonnen Bruttoregistertonnen und werden 1943 auf bestimmt mehr als 9 Millionen Bruttoregistertonnen kommen. Ähnliche Steigungen sind in der Produktion von Panzern, Geschützen und Handfeuerwaffen sowie insbesondere auch bei allen Heeresfahrzeugen zu verzeichnen. Der amerikanischen Rüstung begegnen wir heute auf allen Kriegsschauplätzen. Welche direkte und indirekte Bedeutung die amerikanischen Lieferungen an England und Russland für die militärische Schlachtkraft dieser Länder gehabt haben. Um nur einige Zahlen herauszugreifen. Die amerikanische Luftfahrtindustrie beschäftigte 1939 50.000, 1941 rund 500.000 und Anfang dieses Jahres etwa 1,5 Millionen Arbeiter. Diese Zahl wird sich bis Ende dieses Jahres auf 2,5 Millionen erhöhen. Die Ausbringung an Frontflugzeugen stieg von etwa 3.000 im Jahr 1940 auf mindestens 40.000 in diesem Jahr. Die Handelsschiffbauten umfassten 1941 750.000 Tonnen Bruttoregistertonnen und werden 1943 auf bestimmt mehr als 9 Millionen Bruttoregistertonnen kommen. Ähnliche Steigungen sind in der Produktion von Panzern, Geschützen und Handfeuerwaffen sowie insbesondere auch bei allen Heeresfahrzeugen zu verzeichnen. Der amerikanischen Rüstung begegnen wir heute auf allen Kriegsschauplätzen. Welche direkte und indirekte Bedeutung die amerikanischen Lieferungen an England und Russland für die militärische Schlachtkraft dieser Länder gehabt haben, werden wir erst nach dem Kriege voll ermessen können. Im Rahmen des sogenannten Leih- und Pachtgesetzes beliefen sich die Lieferungen an die Verbündeten bis Mitte dieses Jahres auf über 10,2 Milliarden Dollar, wovon nicht weniger als 10% auf Flugzeuglieferungen nach Russland entfallen. Allein im Monat Juni dieses Jahres aber erreichten die Leih- und Pachtlieferungen an die Alliierten schon über 1 Milliarde Dollar, darunter 570 Millionen Dollar für Kriegsgerät und Munition, 237 Millionen Dollar für Industriematerial und 147 Millionen Dollar für Nahrungsmittel. Produktionsziffern und Lieferwerte allein ergeben jedoch noch kein abschließendes Bild vom Stand der amerikanischen Rüstung. Von gleicher Bedeutung sind die vielen technischen Einzelheiten in der Konstruktion und Fertigung von Kriegsgeräten. Laufend vorgenommene Vergleiche zeigen auch hier, dass die Amerikaner ungewöhnlich vorangekommen sind. Die Frage, wie der rasche Aufbau der amerikanischen Rüstungsproduktion möglich war, ist nicht nur mit der Anführung der kurz besprochenen sichtbaren Faktoren beantwortet. Was in sehr hohem Maße mitgerechnet werden muss, ist das psychologische Moment. Vielleicht am erstaunlichsten war für den, der die Verhältnisse in den USA und den scharfen Konkurrenzkampf innerhalb der Industrie vor dem Kriege kannte, die spontane Zusammenarbeit in der Rüstungsindustrie und der Erfolg des hieraus resultierenden Erfahrungsaustauschs. Es ist zur Selbstverständlichkeit geworden, sich gegenseitig mit Material, Fabrikationseinrichtungen und technischen Informationen auszuhelfen, ja sogar Betriebsleiter und Techniker untereinander auszuleihen. Der Krieg selbst war und ist wohl bis heute, trotz aller Anstrengungen der Propaganda, dem Durchschnittsamerikaner zu fern seiner Landesgrenzen, als dass ein Gefühl wirklicher Bedrohung den Einzelnen anspornen würde. Die Führung hat es aber sehr geschickt verstanden, den Einzelnen bei dem Amerikaner eigenen sportlichen Ehrgeiz anzupacken, stets das Größte und Beste zu verbringen. Dabei wurde von vornherein kein Zweifel darüber gelassen, dass nach Lage der Dinge außerordentliche Leistungen notwendig seien, um die Deutschen trotz ihres Vorsprunges in der Rüstung zu überflügeln. Zusammenfassend ist festzustellen, der Aufbau der amerikanischen Rüstungsindustrie ist im Wesentlichen abgeschlossen, sodass man sich jetzt vor allem auf die Erreichung der Höchstausbringung sowie die laufende Verbesserung der Konstruktionen und Fertigungsmethoden konzentrieren wird. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass abgesehen von der breiteren Rohmaterialdecke und der günstigeren Arbeitseinsatzlage die amerikanische Rüstungsindustrie nicht so stark an die stündlichen Forderungen der Frontgebieten. Dem Amerikaner eigenen sportlichen Ehrgeiz anzupacken, stets das Größte und Beste zu verbringen. Dabei wurde von vornherein kein Zweifel darüber gelassen, dass nach Lage der Dinge außerordentliche Leistungen notwendig seien, um die Deutschen trotz ihres Vorsprunges in der Rüstung zu überflügeln. Zusammenfassend ist festzustellen, der Aufbau der amerikanischen Rüstungsindustrie ist im Wesentlichen abgeschlossen, sodass man sich jetzt vor allem auf die Erreichung der Höchstausbringung sowie die laufende Verbesserung der Konstruktionen und Fertigungsmethoden konzentrieren wird. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass abgesehen von der breiteren Rohmaterialdecke und der günstigeren Arbeitseinsatzlage die amerikanische Rüstungsindustrie nicht so stark an die stündlichen Forderungen der Front gebunden, freier planen und auf lange Sicht aufgestellte Programme durchführen kann als wir. Ferner darf nicht vergessen werden, dass in Amerika keine Störungen durch Luftangriffe eintreten, die arbeitende Bevölkerung eine reichlichere Ernährung hat und Führungskräfte, vor allem Techniker und Facharbeiter, vom Wehrdienst zurückgestellt werden können. Angesichts dieser grundlegenden Vorteile und unter Berücksichtigung des bisher schon Geleisteten bedarf es der denkbar größten Anspannung aller Kräfte, damit unsere Rüstungsindustrie und Forschung dem zu erwartenden Ansturm amerikanischen Kriegsmaterials begegnen können.